Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Herzlich willkommen zu den frechen Fragen an Chefärzte unserer Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Und heute haben wir ein besonderes Thema. Es geht sowohl um Medizin als auch um persönliche Sachen. Wir haben nämlich den Generationswechsel an der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin. Zu Gast heute Professor Harald Lapp, Chefarzt der Klinik, der nun nach über 6 Jahren übergibt, zumindest seinen Chefarztposten, und zwar an den langjährigen leitenden Oberarzt und Leiter des Bereichs strukturelle Herzerkrankungen und natürlich auch der bisherige Stellvertreter des Chefarztes, Dr. Philipp Lauten. Hallo.
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 Ja, scheiden tut weh als Chefarzt, aber Sie waren ja auch nicht immer Chefarzt, sondern Sie haben diesen Beruf seit über 35 Jahren. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?
Ich selber habe gar nicht nachgerechnet, ob das stimmt mit den 35 Jahren, Frau Kanger. Aber ich würde es zuerst mal so sagen, vielleicht, ich persönlich bin so richtig tief in die Kardiologie eingestiegen, das erzähle ich erst so 1995. Und vorher natürlich auch schon etwas in der Kardiologie, aber tief eingestiegen erst 1995 und habe eine tolle Zeit gehabt in der Kardiologie. In der Zeit sind gerade in unserem Fach extreme Veränderungen passiert, weg von einem reinen diagnostischen Fach hin zu einem auch Fach, das viel mehr, also mehr und mehr auch therapeutisch aktiv ist, therapeutisch nicht nur kathetertechnisch, sondern auch, was sich auch in medikamentöser Therapie tut, auch unsere diagnostischen Möglichkeiten haben sich dramatisch verbessert. Und jetzt den Einstieg, sage ich mal, noch mitzunehmen, auch in ganz neue Dinge wie KI-basierte, zumindest diagnostische Themen, das ist schon eine coole Zeit gewesen, muss ich einfach sagen. Und begleitet natürlich auch immer von tollen Menschen. Und einer davon ist auch Herr Lauten, der sitzt ja auch hier unten. Also insofern muss ich sagen, ist das eine gute Zeit gewesen.
Also tut es erstmal nicht so sehr weh. Was waren denn so die größten Meilensteine für Sie?
Für mich persönlich in der Kardiologie.
Ja.
Wenn ich das historisch mal durchgehe, ist natürlich das erste, so ab 1995, die Einführung von koronaren Stents. Also wenn man so Katheterinterventionen an den Herzkranzgefäß macht, das Thema Stents. Der nächste große therapeutische Schritt war definitiv der Schritt im Bereich der Herzklappentherapie, angefangen mit dem Ersatz der Aortenklappe. Mittlerweile aber natürlich auch im Bereich der Mitralklappe und der Tricuspidalklappe. Das ist wirklich momentan ein Feld, das sich ja extrem dynamisch entwickelt. Wenn man das diagnostische Thema mal anschaut, da haben wir vor vielen Jahren ja noch, sag mal, Echokardio-Ultraschall-Technik gehabt, wo wir eigentlich dunkelgrau gegen hellgrau unterscheiden mussten. Heute sehen wir gestochen scharfe Bilder. Auswertung unserer Daten mit KI, das gibt es ja schon eine ganze Weile, aber auch dazu halt Entwicklungen wie im Bereich der Bildgebung mit CT oder mit MRT. Ein ganzes Feld habe ich komplett unterschlagen bis jetzt, weil das einmal nicht meine Kernkompetenz ist, das Thema Rhythmologie. Wenn ich so schaue, dass wir früher, als ich jetzt noch jünger war, als Herr Lauten jetzt ist, haben wir quasi das waren für uns als Rhythmusstörungen teilweise Dinge, die wir nicht verstanden haben. Wir haben irgendwelche Medikamente gegeben, haben nur geguckt, funktionieren die oder funktionieren die nicht. Das ist auch ein komplett neues Denken. Wir finden heutzutage für jede Rhythmusstörung auch, für fast jede Rhythmusstörung, ein anatomisches Substrat und können wirklich ursächlich behandeln. Natürlich in erster Linie mit Kathetereingriffen, was hier bei uns im Haus in erster Linie unter Leitung halt vom Professor Geller gemacht wird. Aber die Rhythmologie hat auch einen enormen Fortschritt gemacht.
Interessante Zeit. Sie sind jetzt 6 Jahre hier an der Zentralklinik. Und mit Ihnen quasi in die Zentralklinik gekommen ist Dr. Lauten.
Darf ich vielleicht kurz zurück?
Ja.
Lauten, ich kenne uns schon länger. Wir haben gemeinsam am gleichen Tag in Erfurt angefangen.
Okay. Und wann war das?
Das war 1.8.2005.
Ja, genau. 1.8. Ich hätte es Juli, 1.7. gesagt, aber 1.8.
1.8.2005.
Und haben Sie dieses Jahr 20-Jähriges quasi, so als Kollegen?
Kann sein.
Was reizt Sie denn jetzt an dieser, Sie sind, ich sag mal, sehr begeistert von dem, was Sie bisher machen. Sie sind leitender Oberarzt, ich sag mal, sehr, sehr engagiert in Bezug auf die TAVIs, auch ein großer Experte in diesem Bereich. Was reizt Sie denn jetzt an der Chefarztposition?
An der Position reizt mich sehr dieses Herzzentrum, wie wir es jetzt in den letzten 5 Jahren und auch die Vorgänger gestaltet haben, weiterzuentwickeln. Mich reizt das, was Professor Lapp auch schon umrissen hat, überhaupt das Fach Kardiologie an sich, die Weiterentwicklung, die international durch Forschung, Wissenschaft, industrielle Entwicklung auch stattfinden, hier zu implementieren. Und das ist ja der Weg, wie er ihn beschrieben hat, das ist ja über die Corona-Stents, die Herzklappentherapie, jetzt die Herzinsuffizienztherapie, Sekundärprävention spielt auch eine extrem große Rolle, wo wir vieles, glaube ich, noch nicht so verstanden haben und das vielleicht auch manchmal noch in Kinderschuhen steckt. Und ich glaube, Herzmedizin, auch wenn es ein sehr kleines Organ ist, beschäftigt sich extrem intensiv damit und es passiert ganz viel in der inneren Medizin und in der Kardiologie. Und ich glaube, dass, wenn ich für meine nächsten 20 Jahre jetzt denke, so viel wären es dann ja, wenn alles gut läuft, wenn wir das, was geschaffen wurde hier in Bad Berka, gemeinsam deutlich noch weiterentwickeln und vor allen Dingen alles, und das sieht man ja auch an dem Charakter, den das Haus nach draußen ausstrahlt und auch an der Strahlkraft überregional für Thüringen und Mitteldeutschland noch größer machen, im Sinne unserer Aufgabe letztendlich, Patienten in der Herzmedizin gut zu behandeln.
Sie haben sich ja auch permanent, seitdem Sie auch hier sind, immer weiterentwickelt. Also die Fußstapfen sind groß. Aber ich glaube, jeder Chefarzt hat auch so seine eigenen Schwerpunkte mit, wo er sich gern damit beschäftigt. Welche wären das bei Ihnen jetzt ganz speziell?
Natürlich die interventionelle Kardiologie. Das bleibt und das ist und auch mein und unser Kerngeschäft, die Herzklappentherapie, wo Salab gesagt hat, geht mit Riesenschritten vorwärts. Wir kommen teilweise kaum hinterher. Müssen natürlich auch aufpassen, dass wir uns da nicht verschlucken mit dem, was wir tun. Aber prinzipiell sehen wir, haben wir in den letzten Jahren, wie ich sagte, viel erreicht. Die komplexen Erkrankungen der Coronarsysteme, was ist ein absolut interessantes Thema, was uns auch letztendlich in Zukunft mehr begleiten wird. Die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche, die ja auch seit Jahren sowohl in Forschung als auch in medizinischer Betreuung wächst und auch vom Verständnis her in der Medizin überhaupt wächst, gehört mit rein. Digitalisierung, auch hier hat sich viel verändert in der Zentralklinik. Als wir angefangen haben, wurden noch Wagen mit großen Aktenbergen vor sich hergeschoben, viel weggeheftet und geknickt und gelocht und gescannt. Da passiert viel. Das steckt teilweise auch noch in der Beginnerphase sozusagen. Aber wir merken, dass es auf einigen Bereichen schon leichter für uns alle geworden ist. Nicht nur für uns jetzt in den Führungsebenen, sondern auch vor allen Dingen bei den Berufsanfängern, bei den Pflegekräften. Da passiert viel. Und das ist, finde ich, ein sehr reizvolles Thema, weil ich glaube, dass wir damit auch die tatsächliche Aufgabe, die der ärztliche und der pflegerische Dienst hat, wieder zurückbringen können in das tägliche Arbeiten. Viele von uns sitzen mit langen Rechnern, verbringen viel Zeit vor Programmen. Ich glaube, dass man, wenn man noch mehr digital arbeitet, nicht nur Aktenarbeit macht, sondern auch intelligente Präventionssysteme hat, intelligente Scoring-Systeme, hier viel wieder in den originären Arbeitsfeld zurückbringen kann.
Am Patienten?
Am Patienten, genau. Das ist, was ja unsere Kernaufgabe ist.
Wir können ja alle jetzt zusammenrechnen, dass Sie beide sich seit 20 Jahren kennen. Was schätzen Sie denn am jeweils anderen?
Also ein Aspekt, sagen wir so, den ich sehr an der Leuten schätze, ist der, um vielleicht auch einen Satz so aufzugreifen, den Sie eben gesagt haben, da eben was gesprochen von Fußstapfen. Ich gehe davon aus, so wie ich Herrn Lauten kenne, dass jemand, der nur in Fußstapfen tritt, hinterlässt ja selber keine eigenen Spuren. Und glaube, Herr Lochner ist auch jemand, der auch eigene Spuren hinterlassen wird und auch gestalten wird. Das ist so ein Punkt. Ich finde, Herr Lautner ist neben seiner fachlichen Kompetenz aber ein Typ, weiß gar nicht, ob ich das jemals so gesagt habe, Herr Lautner, ich finde, so ein Typ Menschenfänger. Es gelingt ihm. Nein, das ist sehr, sehr wichtig, sag mal, in einem großen Zentrum, das jetzt interdisziplinär, von der auch interprofessionell, das sind Berufsgruppe, auf die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben eine exzellente Pflege hier im Haus. Ich glaube, es ist jemand, der mit Menschen gut umgehen kann, diese Menschen auch mitnehmen kann, anleiten kann. Ich glaube, das ist eine große Kompetenz.
Mhm. Und bei Ihnen, was schätzen Sie an Professor Lapp?
Ich habe von Professor Lapp sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Das ist, finde ich, für eine Führungskraft. Ich war ja damals, wie wir schon gesagt haben, Assistenzarzt, bin dann so die Schritte gegangen bis zum Oberarzt. Zum einen habe ich gelernt, wie gesagt, Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut. Letztendlich auch mal nicht unbedingt immer auf die Uhr zu gucken. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und wie er schon immer sagt, sich zu kümmern um etwas. Und dann letztendlich auch aus dem Ding, was man tut, ein gutes Projekt werden zu lassen. Zusätzlich ist es bei Professor Lapp auch so, in den Jahren, in den 20 Jahren Führungskraft, wie ich ihn erlebt habe, oder Chefarzt auch, dass er Dinge machen lässt, dass er Vertrauen geben kann. Das ist, finde ich, eine wichtige Eigenschaft für eine Führungskraft. Vertrauen an jemanden geben kann, das zu tun und das natürlich dann aber auch zu begleiten, wie so eine Art, wie ein Mentor letztendlich. Und das ist immer ein wichtiger Punkt. Gehen lassen, ein bisschen trotzdem mit steuern, das ist ein Talent, das haben aus meiner Sicht nicht viele Führungskräfte. Und das habe ich gelernt, beziehungsweise möchte ich für mich auch für die zukünftige Arbeit nutzen und einsetzen. Und das natürlich auch weiterentwickeln für mich selber und für die Klinik hier. Ja.
Was ihr beide eint, ist ja, dass ihr Menschen begeistern könnt, beide. Ne? Also das muss man ja auch bei Ihnen so sagen. Ihnen ist ja immer, also in Ihrem Bereich, auf Ihren Stationen, in Ihren jeweiligen Bereichen, also hört man jetzt kein schlechtes Wort, ganz im Gegenteil. Also die Pflegekräfte sind immer voll des Lobes, auch für Sie. Wie haben sich denn auch so die Anforderungen an diese, ich sag mal nochmal, spezialisierte Fachdisziplin verändert? Und was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen auch für die Zukunft?
Das Erste, was mir einfällt, ist letztendlich Personalmangel, Fachkräftemangel, sicherlich ein sehr wichtiges Stichwort, auch das, die Idee, aus diesen klassischen Arbeitszeitmodellen auszusteigen. Da geht es jetzt nicht nur um den ärztlichen Dienst, da geht es auch um den pflegerischen Dienst, mit flexibleren Arbeitszeitmodellen zu arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten auch, ist, glaube ich, etwas, mit dem wir gut auf dieses Problem reagieren können. Wir haben in den letzten 5 Jahren ein sehr stabiles, auch sehr junges Team geschaffen, von denen, das empfinde ich so, wenn ich mit ihnen Kontakt habe, auch immer den Eindruck habe, dass sie sich hier wohlfühlen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, auch im Pflege- und im ärztlichen Bereich. Wir müssen aber natürlich auf sie eingehen. Und die Zeit ist, denke ich, längst vorbei, wo man sagt, das musst du jetzt so machen, weil du willst Karriere machen, du willst das lernen, du willst jenes lernen, du willst Oberärztin, Oberarzt werden. Das musst du jetzt einfach durchhalten. Ich glaube, wir müssen aktiver auf die Leute zugehen, gerade in einer Klinik wie in Bad Berka, die jetzt nicht an eine große 500.000 Einwohnerstadt gekoppelt ist, müssen wir schon immer noch die Kirsche sozusagen auf die Torte oben packen, um zu sagen, dass es sich hier lohnt zu arbeiten und hier ausgebildet zu werden.
Die Qualität der Ausbildung ist quasi die Kirsche.
Kann ich kurz was dazu sagen?
Ja, genau.
Also ich stimme Herrn Lautner im Wesentlichen zu. Es gibt also eine Vokabel, bei der werde ich immer ganz nervös. Ich kann diese Vokabel Personalmangel eigentlich nicht immer mehr hören. Also es ist ja quasi so eine Vokabel, die hört man ja an jeder Stelle. Es ist in der Tat so, dass wir auch, glaube ich, eine oder andere mehr am Personal bekommen könnten. Aber momentan ist es so, bei dem, was Herr Lautner ja auch geschildert hat, dass wenn man sich um junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sei es in der Pflege oder im ärztlichen Dienst, oder es gibt ja auch neue Berufsgruppen so dazwischen, zwischen Pflege und ärztlichem Dienst, wenn man sich um die bemüht, spricht sich das auch rum. Also ich glaube, die Zahl der Bewerbung und qualifiziert Bewerbung ist hier glücklicherweise doch noch hoch genug, sodass hier die, ich sag mal, Verluste, die wir auch haben, das, ich empfinde das nicht unbedingt als Verlust, das verlassen uns ja auch Menschen, machen einen eigenen Schritt aus den ganz unterschiedlichen Gründen, dass wir das immer eigentlich auch nachbesetzen können. Vielleicht nicht immer exakt zu dem Zeitpunkt, aber momentan gelingt uns das eigentlich noch ganz gut. Ich mangel nur insofern halt, dass wir natürlich auch gerne ein paar Stellen vielleicht mehr besetzen könnten, aber es ist nicht so, dass wir hier in Trauer gehen müssten, hier in Bad Berka, und dass wir keine Bewerbung hätten.
Geht ja auch immer darum, welches Engagement dann da ist und welche Motivation dahinter steckt und so weiter. Wo sehen Sie denn Chancen für Ihren speziellen Bereich der Medizin in den nächsten Jahren, unabhängig jetzt personell?
Chancen zum einen, wie gesagt, durch das Überbegriff Digitalisierung, zum anderen Vernetzung. Vernetzung in Thüringen, Vernetzung in die Städte, Vernetzung mit den niedergelassenen Kollegen und Vernetzung auch mit überregionalen Bereichen wie anderen Kliniken. Telemedizin ist für mich immer noch ein sehr großer Aspekt, der, glaube ich, auch lange nicht gut behandelt wurde. Aber jetzt an Corona hat es ja so ein bisschen in die Gänge gebracht. Jetzt ist es wieder so ein bisschen meinem Empfinden weniger geworden. Aber ich glaube, dass telemedizinische Betreuung von anderen Häusern, und da kommen wir auch in diesem Bereich Intensivmedizin, kritisch kranke Patienten, deutlich an Fahrt aufnehmen sollte und auch muss, um Qualität aufrechtzuerhalten, in kleineren Häusern zum Beispiel mit weniger Fachpersonal, mit weniger Struktur dafür. Das ist, denke ich, für mich ein sehr wichtiger Aspekt der Zukunft.
Was macht denn die Kardiologie als Fachdisziplin so besonders für Sie?
Ist das schönste Fach, das es überhaupt gibt, in der Medizin. Das kann ich insofern halt, würde ich insofern halt begründen. A, ist eines der wenigen Fächer, wo man Diagnostik und Therapie gut in einer Hand, sagen wir, oder in einer Struktur zusammenbündeln kann. Und mit Diagnostik meine ich nicht nur irgendwelche Apparate, sondern wirklich von der Anamnese, einfach dem Gespräch mit dem Patienten und der klinischen Untersuchung des Patienten bis hin in dem ganzen Spektrum, was es so an modernen diagnostischen Verfahren gibt, hin zur Therapie. Und die Therapie ist heute wirklich sehr weitreichend. Und da geht es nicht darum, irgendeinem Patienten eine schöne Herzklappe zu machen oder sonst etwas. Es geht darum, dem Patienten mehr Lebensqualität zu bieten oder eventuell auch seine Prognose zu verbessern. Das ist der eine Punkt. Das Zweite, was Kardiologie sehr ausmacht, ist, es gibt eine sehr enge Vernetzung zu anderen Fachgebieten. Zum einen natürlich ganz natürlich im Rahmen eines Herzzentrums zusammen mit Kollegen der Herzchirurgie, aber auch mit Bildgebung, also sprich mit Radiologen, aber auch mit Kollegen der Anästhesie. Das ist wirklich ein ganz enges Team, das dort wirklich zusammenarbeitet. Aber darüber hinaus gibt es jede Menge Schnittstellen, Dinge, über die man heute überall redet. Es gibt es in anderen Kliniken als ausgewiesene Struktur, wie zum Beispiel Heart and Brain Center, die Zusammenarbeit zwischen Kardiologen und Neurologen, die Zusammenarbeit zwischen Kardiologen und Nephrologen. Es gibt so viele Schnittmengen bei den Erkrankungen. Und das ist das, was das Feld so interessant macht. Und der letzte Aspekt noch, ist der ganze Aspekt Wissenschaftlichkeit. Eines der wenigen Fächer, das ja sehr viel auch an Studien macht, wo es Evidenz gibt für Therapien, die es ja so in dieser Art nicht überall in der Medizin gibt. Und dass unsere Fachgesellschaft auch diese Evidenz bündelt in gute Leitlinien, in gute Empfehlungen, nach denen man wirklich arbeiten kann.
Gibt dann aber auch noch die internistische Intensivmedizin. Was ist da das Besondere für Sie?
Die internistische Intensivmedizin unterscheidet sich ja nicht grundsätzlich von der Intensivmedizin insgesamt. Gibt ja hier im Haus, leben wir ja in einem Zentrum für Intensivmedizin. Das besteht ja aus zwei Bereichen, dem Bereich der operativen Intensivmedizin und neben der internistischen Intensivmedizin. Gibt insofern, sage ich mal, zwei grundlegende bisschen Ansätze. Das eine ist, in der operativen Intensivmedizin werden sehr viele Patienten postoperativ betreut oder schwerst unfallverletzte Patienten zum Beispiel betreut. Im Bereich der internistischen Intensivmedizin finden wir Menschen, die mehr Organprobleme haben, die also nicht nur im Herzen krank sind oder in der Lunge, sondern es häufig ja ein Mischbild aus Herz, Lunge, Niere und Alter. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Unterschied. Und das macht es aber auch so, dass wir auch in der Kardiologie, wir hatten ja eben gesprochen, in der Herzmedizin, es wird zum Teil invasiver, wir machen größere Eingriffe. Wir können auch viel mehr Menschen heutzutage helfen, dass wir das auch mit der Kompetenz dann viel mehr unmittelbar am Bett, nicht über ein Konsil herbeigerufen, sondern unmittelbar am Bett mit der Kompetenz von Kardiologie oder Pneumologie oder Nephrologie lösen können.
Und damit natürlich auch individuellere Therapien auf die Patienten zugeschnitten.
Und auch schneller entscheiden können.
Genau, ja. Schneller entscheiden. Personalisiertere Medizin, wachsende Bevölkerung, das Thema ist ja schon ganz, ganz alt, also ältere, immer ältere Leute. Wächst denn der Bedarf für diese personalisiertere Medizin und auch individualisiertere Therapien? Und welche Rolle spielen dabei KI? Wir hatten vorhin auch schon Telemedizin angesprochen. Welche Rolle spielen die vor diesem quasi Szenario?
Und Sie zuerst, Herr Lappen.
Eine große Rolle. Eine bis jetzt auch, glaube ich, noch nicht komplett erkannte bzw. verstandene Rolle. Wir haben, ich habe ja vorhin kurz von dem Thema Prävention, also Vorbeugung gesprochen. Dieses Thema präventive Medizin ist für das, was wir in der Kardiologie sehen, an Klappenerkrankungen, auch an Herz-Kranzgefäßerkrankungen und Patienten mit Herzschwäche, glaube ich, ein sehr wichtig individualisierbares Thema und auch perspektivisch, was Risikofaktoren angeht, beeinflussbares Thema. Die Rhythmologie arbeitet ja, oder wir arbeiten ja mittlerweile zum Beispiel in der Rhythmologie mit Geräten, die EKG-Diagnostik machen können, die der Patient auch selber tragen kann, die deutlich besser sind als das, was wir in den Kliniken an Apparaten vorrätig haben und vorgehalten werden können. Und wir sehen tatsächlich, dass wir den Patienten damit nutzen und dem Patienten auch helfen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt der Zukunft, auf die wir reagieren müssen, auch eingehen müssen und uns letztendlich im Markt dann auch positionieren müssen dafür.
Ja. Vielleicht ein Aspekt, noch vielleicht eine Vokabel, die ja oft so auch durch unsere kardiologischen Blätter geht, das Thema Lifetime Management. Das ist nicht nur eine Vokabel, sondern es wird wirklich für jeden Patienten überlegt, was nutzt es dem Patienten tatsächlich. Also wenn ich plane jetzt schon bei, wenn jetzt ein, sage ich mal, ein Patient mit 45 Jahren oder 50 Jahren zu uns kommt und hat ein relevantes Problem, das behandelt werden muss, plane ich jetzt schon, was ist eventuell auch im Alter von 65 als Folgekonsequenz und was ist im Alter von 80 Jahren. Und das sind solche Dinge, die wir heute wirklich auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, zum Teil ganz gut vorhersagen können. Und so sehe ich auch individualisierte Medizin. Also nicht, dass wir nur einfach ein Gerät haben wir zur Verfügung haben oder einen Stent oder sonst was. Das machen wir jetzt überall rein, nur weil wir ihn haben. Und es muss wirklich individuell geschaut werden, was ist in der Lebenssituation für diesen Patienten das Richtige, okay, und was kommt möglicherweise als Folgeproblem in 20 Jahren auf ihn zu.
Ja, das können wir ja mittlerweile auch gut über moderne Bildgebung einschätzen und abschätzen über das, was wir schon gesagt haben, über Wissenschaft und wissenschaftliche Daten, über Leitlinien. Dann das ist so, dann, wie gesagt, wir haben auch schon gesagt, ein sehr wichtiger Aspekt für die Reise des Patienten in seinem Leben. Und das ist auch unsere Verantwortung und auch unsere Aufgabe, da jetzt schon hinzuschauen, wenn man einen 50-jährigen Patienten behandelt. Wie sieht's dann denn in 30 Jahren aus?
Ja.
Auf so lange müssen wir rechnen, vielleicht sogar noch länger. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst der modernen Medizin und der modernen Kardiologie, das gut abschätzen zu können.
Und es wird für jede Art von Erkrankung quasi vordenkbar, sage ich jetzt mal. Wenn ich sage, jetzt ist jemand, da habe ich das und das Bild, was ziemlich genau ist. Und möglicherweise ist in 10 Jahren, kommt das und das auf den Patienten vor.
Sagen wir so, Stand jetzt 2025 ist das möglicherweise eine Wunschvorstellung. Wir können das für einzelne Krankheitsbilder momentan definitiv schon machen. Und da hat es auch Einzug gehalten in unsere tägliche Entscheidungsbäume.
Ja,
okay. Ja, kann man so sagen. Es gibt, wie gesagt, auch Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Herzschwäche. Da waren wir 2017 oder 2015 in einer ganz anderen Behandlungsstand, als wir jetzt sind, durch medikamentöse und pharmakologische Forschung. Also man kann das, passiert ja auch viel, man kann das nicht immer gut vorhersagen. Das ist auch ein, ich war vom Blick in die Glaskugel. Aber wir merken alle, was unsere Aufgabe ist. Und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft dahinter. Mhm. Ja, dass man da auch immer breit denkt, breit schaut, gut weiterbildet.
Mhm. Und damit verbessern sich ja auch die Perspektiven für die Patienten.
Genau.
Ja. Welche Fortschritte erwarten Sie denn auch, ich sag mal, darüber hinaus bei weiteren Herzerkrankungen? Ich habe jetzt hier Herzinsuffizienz zum Beispiel. Klappen haben wir eben erwähnt, also auch komplexe Klappenerkrankungen. Wo Sie sehen Sie da, Sie haben auch Prävention genannt. Wo sehen Sie da Entwicklungsmöglichkeiten so in den nächsten Jahrzehnten?
Unser Ziel ist es ja immer, Lebensqualität zu verbessern und im besten Fall, das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, Sterblichkeit zu verhindern, Lebenszeit zu geben und Qualität zu verbessern. Wir haben letztendlich, um auf das Thema Prävention zurückzukommen, haben wir zum Beispiel auch im Pflegebereich mittlerweile spezialisierte Pflegekräfte ausgebildet, ausbilden lassen, die zum Beispiel sich um die Herzinsuffizienz kümmern. Ja. Das ist ein wichtiger Aspekt, diese ganze Interaktion mit dem Patienten außerhalb der Klinik. Der Klinikbetrieb in der Kardiologie ist dann sehr schneller. Patienten kommen, werden versorgt, gehen wieder. Zum einen, weil viele Patienten darauf warten, versorgt zu werden. Die Termine sind in knapp. Zumal wir aber auch darauf schauen, dass wir Patienten verstärkt ambulant versorgen oder über die niedergelassenen Kollegen versorgen. Aber wir müssen natürlich hier den Weg vorher und nachher mit dem Blick halten. Da gibt's auch mittlerweile digitalisierte Lösungen wie Apps, wie diese Variables, was ich vorhin gesagt habe, die auch zum Beispiel im Bereich der Herzinsuffizienz reagieren und agieren können, Signale an die entsprechenden Kliniken schicken können, dass der Patient möglicherweise wieder Gewicht zunimmt, weil er zu viel Wasser an Bord hat. Wir versuchen natürlich auch, die Patienten aufzuklären über das, was sie selber tun können. Mhm. Auch das ist, glaube ich, ein Wechsel in der modernen Kardiologie und innere Medizin gewesen, dass wir den Patienten auch auffordern, aus dem Bett auszusteigen, aktiv zu werden auf der Normalstation, dass sie nicht glauben, dass sie jetzt im Bett liegen müssen, weil sie im Krankenhaus sind, sondern aktiv rauszugehen, zu wissen, dass ihre eigene Bewegung, ihr eigener Muskelaufbau deutlich auch einen Beitrag an ihrer Genesung teilhaben lässt und auch an der Prävention von weiteren, von fortschreitenden Erkrankungen.
Das setzt natürlich auch, glaube ich, für die Zukunft ein paar strukturelle Veränderungen in unserem Gesundheitssystem voraus. Natürlich wollen wir Krankenhäuser sehr gerne die Patienten auch nachverfolgen, auch ambulant nachverfolgen, was teilweise nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, da wird sich ja einiges jetzt tun. Da muss ich auch unbedingt etwas tun. Wie wir zum Beispiel für diese chronisch kranken Versorgungsprogramme hinbekommen, dass auch Krankenhäuser in bestimmten Bereichen halt eben auch ambulant tätig sein können. Dabei geht es nicht darum, eben Konkurrenz zu den vielen qualifizierten niedergelassenen Ärzten aufzutreten, ganz im Gegenteil. Tatsächlich aber auch ambulant tätig sein zu können und zu dürfen. Da müssen auch noch ein paar strukturelle, glaube ich, Dinge im Gesundheitswesen passieren.
Ja. Ich habe vorhin, als ich die erste Frage stellte, habe ich mir überlegt, haben Sie haben sehr sachlich geantwortet, was quasi, ich sag mal, diesem Cut angeht. Wenn Sie jetzt den, ich sag mal, Ihren Nachfolger hören, was alles quasi die nächsten 20 Jahre vor Ihnen dann liegt, ist man da nicht ein bisschen neidisch oder haben Sie jetzt schon einen Deal, dass er Ihnen unbedingt alles immer erzählen muss, was dann noch so passiert?
Nein, ich glaube, wir müssen keinen Deal machen. Ich glaube, wir verstehen uns so gut, ja. Der andere auch, dass wir auch so miteinander reden.
Ja.
Und ich blicke da eher hoffnungsvoll nach vorne, weil das wird mir dann irgendwann zugutekommen. Da muss ja doch realistisch genug sein. Und das Nein, da gibt's, glaube ich.
Haben Sie denn mehr Zeit für andere Sachen?
Es ist ja so, dass es nicht so sein wird, dass ich ab 1. Juli nicht mehr tätig sein werde, sondern der Plan ist ja schon noch, dass ich auch ärztlich tätig sein werde und in unterschiedlichen Bereichen, aber halt eben nicht mehr in dem Umfang. Und ich glaube, das ist auch momentan auch jetzt für jemanden wie mich halt eine extrem gute Zeit, weil sie auch das die Verantwortung weiterzugeben hat, weil die, ich glaube, die zum einen hat die Kardiologie eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt. Ich glaube nicht, dass jemand so aus meinem Alter jetzt den nächsten richtigen Schub mitbringen kann. Er wird ja wahrscheinlich in anderen Bereichen, glaube ich, liegen. Mhm. Und das das Zweite ist einfach die Tätigkeit, die ich dann ausfülle, wird in diesem Bereich sein, die Herr Lautenring genannt hat. Es wird das Thema sein, halt mehr im Bereich Prävention und Diagnostik einiges zu machen. Und eventuell natürlich aber auch noch, wenn es gewünscht ist, halt mit Rat oder mit Tat zur Seite zu stehen bei bestimmten Interventionen. Mhm. Und das sowohl am Standort Berker als auch an einer anderen Institution, einer deutschen Uniklinik.
Sie mögen es auch, Arzt zu sein. Höre ich da so raus, sehr.
Das macht sehr viel Spaß. Das macht deshalb Spaß, weil man wirklich, man übernimmt ja Verantwortung, sowohl für Patienten, die sie einem anvertrauen. Man übernimmt auch Verantwortung für Mitarbeiter, die es so zu einem Team hinaus wollen. Und wenn man sieht, dass man sowohl Patienten was zurückgeben kann, und wenn man auch sieht, dass man auch Mitarbeitern, sei es in der Pflege oder im ärztlichen Dienst, was geben kann, dann geht man jeden Abend wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause.
Also Sie arbeiten quasi an dem Thema Prävention bzw. Motivation an Patienten parallel weiter.
Zusammen Herzzentrum, ja.
Ja. Sie machen es immer noch gern. Und Sie können da auch ganz kurz antworten, über hier Redundanzen reinbringen, aber welche Bedeutung hat diese Arbeit am Patienten für Sie ganz, ganz persönlich gespielt oder spielt sie noch? Jetzt mal unabhängig davon, dass Sie es gern tun.
Boah, das ist jetzt, wie soll ich die Frage, die kann ich nicht kurz beantworten. Ich würde es einfach so kurz machen halt, ich mache es einfach gern. Und das ist, was man als Feedback erhält, also nicht nur als verbales Feedback, sondern wenn ich einfach Menschen, die sich uns hier in der Klinik krank anvertraut haben, wenn ich die dann Wochen später in der Stadt sehe oder ich sehe sie irgendwo im Land am Rad unterwegs, muss ich sagen, das ist einfach gut.
Mhm.
Ja. Und wenn ich auch Mitarbeiter sehe, die bei uns lange Zeit mit uns gearbeitet haben, die bei uns aus Fort- und weitergebildet worden sind. Und wenn ich den sehe, wenn die als Oberarzt woanders hingegangen sind oder in die Niederlassung gegangen sind, ich treffe die und sehe einfach, dass die sich gerne an uns erinnern und uns auch ein gutes Feedback geben. Das ist, glaube ich, das macht Spaß an dem Beruf.
Sehr schön. Ab 1. Juli geht es dann für Sie los. Wie wird sich denn Ihr Tagesablauf ändern?
Darüber habe ich natürlich auch schon Gedanken gemacht.
Ja.
Klar, das kann ich jetzt so, glaube ich, noch nicht in der Gänze voraussagen. Es wird natürlich so sein, dass ich wesentlich mehr mit Terminen beschäftigt sein werde, wesentlich mehr mit administrativen Aufgaben. Geübt habe ich das ja schon ein paar Jahre, auch in Vertretung von Professor Lapp. Aber ich habe noch jetzt ein Bild einer Struktur, habe ich schon im Kopf, wie ich sie umsetzen kann, wie ich letztendlich auch mit der Terminlast und mit der Verantwortung umgehen kann. Ganz konkret kann und will ich es noch nicht sagen, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass die Konzepte aufgehen und das ist für mich und für die, vor allem für die Klinik und für die zufriedenstellende Erfüllung der Aufgabe für uns alle funktionieren wird.
Wunderbar.
Vielleicht einen Aspekt, einen Rat, den ich erlauben euch kann, aber wir reden sicherlich auch immer öfter mal drüber. Ein Punkt ist zum Beispiel, um sich Freiräume zu schaffen, nicht jede E-Mail lesen. Also es gibt E-Mails, die erkennt man schon in der Einleitung, die will ich nicht lesen, die kann man auch erklicken. Und erstaunlicherweise kommt nie eine Rückfrage. Das wäre dann doch nicht so wichtig gewesen zu sein. Das zweite ist ein Punkt, der ist mir sehr, sehr schwer gefallen, aber ich glaube, dass er wichtig ist, ist das Thema auch öfter mal ganz klar Nein zu sagen. Mhm. Auch so ein klares Nein ist möglicherweise auch demjenigen, der einen die Frage gestellt hat, gegenüber auch Wertschätzung und klar.
Ja.
Das muss nicht als Ablehnung gesehen werden. Und
ja.
Ja. Öfter Nein sagen, allerdings nicht zu den frechen Fragen an Chefärzte. Ich hoffe, da sehen wir uns noch sehr, sehr oft. Das war heute eine ganz, ganz besondere Aufnahme, ganz besondere Folge der frechen Fragen an Chefärzte. Ich sage herzlichen Dank an Professor Harald Lapp und herzlichen Dank an Dr. Philipp Lauten. Bis zum nächsten Mal.
Okay. Vielen Dank.
Danke auch. Vielen Dank.